Deutschlandfunk Kultur Interview.
Jenny Friedrich-Frexer ist bei uns, die Chefredakteurin der Zeitung, der Zeitschrift Kulturaustausch. Und wir sind hier, um den Tag zu sortieren. Dazu gehört heute die große Ankündigung der EU-Kommission, 100 Milliarden Euro pro Jahr zu investieren über einen Zeitraum von 10 Jahren. Das macht zusammen 1 Billion für den neuen Green Deal, also der Umbau der Wirtschaft, der Umbau zu einer nachhaltigen Energieversorgung. Ursula von der Leyens Ziel ist es, bis zum Jahr 2050, dass Europa der erste klimaneutrale Kontinent wird. Und sie selber beschreibt das immer wieder so.
This is Europe's man on the moon moment.
Der Mann auf dem Mond-Moment. Frau Friedrich-Frexer, ist diese Zielsetzung, die die Kommission da hat, tatsächlich so weitgehend, dass wir sagen könnten, das ist Europas Mann auf dem Mond?
Das muss ich erstmal zeigen. Aber erstmal finde ich es sehr gut, dass eine EU-Kommissionspräsidentin das so stark zum Programm macht, weil das eigentlich auch dem ganzen Projekt mal eine Erzählung gibt für die nächsten Jahre, was Europa im positiven Sinne leisten könnte. Insofern die Idee, das jetzt zu tun, finde ich super. Was konkret dann folgt, darüber wird jetzt ja genau gesprochen und wie das alles ausgerechnet wird und politisch umgesetzt. Aber Ansatz, gut.
Ansatz gut. Die Details hat vielleicht schon Peter Kapern, er ist unser Korrespondent in Brüssel. Herr Kapern, die Details kommen ja heute Nachmittag. Wir wissen aber schon 1 Billion Euro in 10 Jahren. Wissen Sie schon etwas konkreter, wie sich das genau zusammensetzen wird?
Also ich möchte da erstmal ein klein wenig die Wortwahl korrigieren, weil wir damit dann dem, was da die Kommission in jetzt genau 20 Minuten beschließen will, schon etwas näher kommen. Die EU-Kommission sagt nicht, wir investieren 100 Milliarden jährlich, sondern die EU-Kommission sagt, wir sorgen dafür, dass 100 Milliarden jährlich investiert werden. Und damit ist der Unterschied schon klar. Dieses Geld kommt nicht komplett aus den Kassen der Europäischen Union. Wie denn auch? Die EU-Kommission, die EU hat derzeit ein Jahresbudget von 130, 140 Milliarden Euro. Wie sollen da 100 Milliarden allein für diese Ausgabe aus diesem Budget kommen? Nein, also wer diese Erwartung hat, der wäre völlig auf dem Holzweg. Wie funktioniert das Ganze? Die EU-Kommission sagt, in diesen 10 Jahren wollen wir 485 Milliarden Euro Gelder aus unserem Haushalt benutzen, dass sie im Dienste der Abwehr des Klimawandels stehen. Das wären 25% aller Ausgaben. Das ist ein Ziel, das hat sich die EU-Kommission eigentlich schon vor einiger Zeit gesetzt. Das hat Ursula von der Leyen bekräftigt. Dazu sollen kommen 115 Milliarden Euro durch die Kofinanzierung der Mitgliedstaaten. Das ist ja bei vielen Programmen in der Europäischen Union so, dass die Länder sagen, wir haben hier ein Projekt, das möchten wir gerne auf die Beine stellen, wir wollen hier oder dort investieren. Und wenn die EU sagt, ja, das finden wir gut, da geben wir Geld dazu, aber dann nur unter der Bedingung, dass ihr eine Kofinanzierung macht, dass ihr also auch was drauflegt, eine gehörige Summe. Und so wirkt dann das Geld der EU-Kommission gewissermaßen als Hebel. Und diese Hebelwirkung soll auch für weitere 280 Milliarden nochmal eingesetzt werden, indem nämlich die EU-Kommission Garantien gibt für Kredite, die die Europäische Investitionsbank vergibt, an Privatinvestoren. Und Privatinvestoren sind immer dann besonders an Investitionen interessiert, wenn sie das Risiko nicht selbst tragen müssen. Also die Kommission übernimmt das Risiko und dann sind Private bereit, diese 280 Milliarden noch in Bewegung zu setzen. Und so nähern wir uns dann dieser Summe von 1 Billion in 10 Jahren an.
Das heißt aber, dass wir dann maximal von einer politischen Idee sprechen können? Oder würden Sie vielleicht dann sogar so weit gehen und sagen, das ist gut verpackt, aber es ist eine Mogelpackung?
Nein, das ist keine Mogelpackung, das ist ein Vorhaben. Und ich wüsste nicht, wie man sonst solche gewaltigen Summen in Bewegung setzen könnte. Man muss natürlich den Konsens suchen zwischen noch 28, dann 27 Mitgliedstaaten, zwischen unterschiedlichen Regionen, zwischen unterschiedlichen Parteien, zwischen unterschiedlichen politischen Konzepten. Ich komme gerade noch von einem Pressegespräch der EVP-Fraktion, der ja auch die CDU-CSU-Abgeordneten anhören. Die sind ja gerade fuchsteufelswild über die linke Seite des Parlaments, weil die sagen, die setzen beim Klimaschutz viel zu sehr auf Verbote statt auf marktwirtschaftliche Mechanismen wie den Emissionshandel. Also das sind alles gigantische politische Aushandlungsprozesse. Prozesse, die dann noch stattfinden müssen, auch diese Gelder, die ich da gerade genannt habe, die müssen ja erst noch mal überwiesen werden nach Brüssel. Da laufen ja noch die Verhandlungen über den nächsten 7-jährigen Finanzrahmen. Und wenn die Länder dieses Geld nicht der EU zur Verfügung stellen, dass die Kommissionspräsidentin von der Leyen so ausgeben möchte, wie ich das gerade skizziert habe, dann ist natürlich Essig damit, dann funktioniert das nicht. Also es ist einfach ein super komplizierter politischer Prozess, aber ich wüsste keine Alternative dazu.
Es klingt jetzt also, als ob da vor allen Dingen jetzt mal so Strukturmaßnahmen auf den Weg gebracht werden, um überhaupt einen Veränderungsmodus in Bewegung zu setzen. Haben Sie denn das Gefühl, dass es darum geht, im Augenblick zu fragen, wie wirtschaftlich sind diese Maßnahmen und dieses viele Geld, was sich da bewegen soll, oder wie ökologisch ist das und macht das wirklich Sinn, so vorzugehen, um möglichst schnell sinnvolle Klimamaßnahmen zu finden?
Also ich glaube, dass hier im Europaparlament niemand unterwegs ist, der nicht sagen würde, wenn nicht das eine mit dem anderen, das Ökonomische mit dem Ökologischen zusammengeht, dann wird das nicht funktionieren. Man kann nicht ökologische Änderungen gegen die Wirtschaft, gegen die wirtschaftliche Basis dieses Kontinents durchführen. Die EU-Kommission sagt, wenn wir diese Umstellung hinbekommen, weg von der CO2-basierten Wirtschaft hin zu CO2-neutraler Wirtschaft, dann wird das ein Bombengeschäftsmodell für uns. Da müssen wir neue Technologien entwickeln. Die können wir dann auch woanders hin verkaufen. Da werden wir Weltmarktführer werden. Das wird eine rosige Zukunft, wenn wir das anpacken und diese neuen Technologien auf den Weg bringen. Da wird also, so die Inaussichtstellung der EU-Kommission, ich kenne niemanden, der sagt, dass es anders ginge, da wird also das Ökologische mit dem Ökonomischen Hand in Hand gehen müssen.
Frau Friedrich-Wechsel, jetzt hat uns Peter Kapern jede Menge Details gegeben hinter den Ankündigungen. Schmälert das Ihren Optimismus?
Naja, dass das wahnsinnig kompliziert ist, das ist, glaube ich, klar. Und wirklich optimistisch, dass das schnell genug vonstatten geht, kann man, glaube ich, sowieso nicht sein. Aber ich finde es halt total wichtig, dass jetzt wirklich Politik mal in den Handlungsmodus kommt und dass jetzt konkret nicht nur über Klimawandel gesprochen wird, sondern okay, wie kann es tatsächlich gehen? Ich bin sehr skeptisch, muss ich sagen, wenn immer dieses, man darf nicht gegen die Wirtschaft handeln und so Paradigma wieder aufgerufen wird, einfach weil, ich meine, wir haben gesehen, 2009 in der Finanzkrise, da hieß es einfach, die Banken müssen gerettet werden. Punkt, dazu gibt es keine Alternative. Und das wurde dann auch gemacht. Da wurde auch sehr viel Geld für genommen. Man könnte 2020 genauso gut sagen, der Planet muss gerettet werden. Punkt. Und im Zweifelsfall vielleicht auch mal gegen die Wirtschaft. Also da steckt für mich eine große Frage tatsächlich hinter, ob man da auch mal Transformationsmaßnahmen ergreifen wird, die im Einzelnen auch wehtun können, auch mal Industrien wehtun können. Aber wichtig finde ich, und das ist das Positive, was ich nach wie vor auch in diesem Green Deal oder Green New Deal oder wie man es nennen will, sehe, ist wirklich, dass es die Chance bietet, alle auch mitzunehmen. Also, dass man jetzt gute Maßnahmen finden kann, wie man Industrie und Wirtschaft, die sich transformieren wollen, die das auch erkannt haben, dabei unterstützt, diese Veränderung durchzuführen, wie man Bürgerinitiativen vielleicht auch unterstützt. Denkt man zurück an Roosevelt und seinen New Deal damals. Das war ein Maßnahmenpaket für ganz Amerika, für Künstler genauso wie für Institutionen. Und das wäre toll, wenn man diese Chance ergreift, wirklich zu sagen, man macht hier ein gesamtgesellschaftliches und wirtschaftliches Projekt draus.
Jenny Friedrich-Frexer über diesen New Green Deal, den die EU-Kommission heute im Detail vorstellen wird. Und an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank nach Brüssel an unseren Korrespondenten Peter Kapern. Frau Friedrich-Frexer, eine Jury, die hauptsächlich aus Sprachwissenschaftlern besteht, hat heute entschieden, Klimahysterie ist das Unwort des Jahres, wenn wir auf das vergangene Jahr zurückblicken. Eine gute Wahl?
Eine sehr gute Wahl, finde ich. Es gibt ja ganz schlimme Worte und Unworte des Jahres und das bezeichnet mal ein echtes Unwort, finde ich.
Warum?
Weil man mit dem Begriff Hysterie ja alles von vornherein dissen kann. Also wenn ich den BND dissen will, sage ich Abhörhysterie. Wenn ich Frauen dissen will, sage ich weibliche Hysterie. Also mit Hysterie ist immer schon jede Vernunft wie weggeblasen. Und Klimavernunft wäre vielleicht das Wort des Jahres im umgekehrten Sinne, nämlich vernünftiges Verhalten dieser Krise gegenüber.
Leben wir in hysterischen Zeiten?
Absolut. Zu hysterischen Zeiten, finde ich.
Die Frage ist dann aber, ist eine Debatte wie das Wort Klimahysterie, kann man nicht auch sagen, es drückt auch Ängste aus von Menschen, die auch durchaus berechtigt sind? Man kann über den Ton immer streiten, absolut.
Ja, hinter jeder Angst steckt bestimmt eine Berechtigung, aber wie viel ich da immer noch reinpuste in diese Angst, um dann eine tatsächliche Hysterie zu erzeugen, das ist eben die Frage. Und das ist ja das, was Klimawandelleugner auch einfach tun, dass sie das als hysterisch brandmarken und damit eigentlich denen entgegenkommen, die Angst vor den anstehenden Veränderungen haben.
Wo Sie gerade Klimaleugner sagen, dieses Wort wird ja nicht gekürt, weil Menschen irgendein Wort besonders häufig einsenden. Die Jury entscheidet ja unabhängig von den Vorschlägen. Klimaleugner ist aber auch mehrere Male vorgeschlagen worden. Genauso wie zum Beispiel Flugscham, genauso wie zum Beispiel Verschmutzungsrechte, genauso wie zum Beispiel Umweltsau. Das ist für mich ein Indiz dafür, dass tatsächlich die Klimadebatte auf beiden Seiten der Debatte die, man kann es schon sagen, vielleicht auch hysterischste unserer Zeit ist?
Nee, das finde ich nicht, weil ich glaube, das ist die konkreteste Bedrohung, der wir tatsächlich gegenüberstehen. Und insofern ist es auch Aufgabe, darüber zu sprechen und da vernünftig drüber zu sprechen und nicht hysterisch. Ich glaube, es ist einfach das Thema unserer Zeit, was uns leider auch noch die ganzen nächsten Jahre begleiten wird.
Aber die Debatte darüber ist ja schon geprägt von einer, ich nenne es jetzt mal nicht Hysterie, sondern von einer Emotionalität, die außergewöhnlich ist.
Ich finde, das ein bisschen das Thema, was wir auch vorhin schon hatten, also so mit der Emotionalisierung, dass es inzwischen fast gar nicht mehr möglich ist, über irgendwas zu sprechen, ohne dass es hysterisch wird oder man in zwei extreme Lager verfällt. Die einen sind dafür und die anderen dagegen. Also ich glaube, das betrifft nicht nur das Klimathema, dass man versuchen sollte, zu anderen Diskussionsformen zurückzukehren.
Klimahysterie ist eine gute Wahl, sagt Friedrich Frexer, so ist es korrekt. Und Klimavernunft, haben Sie gesagt, wäre ein noch besseres Wort für dieses Jahr.
Klingt jetzt ein bisschen trocken, aber im Gegensatz zu Hysterie vielleicht angemessen.